Der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio ist Matthias Wetzel. Der Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg steht seit Jahren in der Diskussion. Schmutz, Drogen, Gewalt und zuletzt die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung einer 22-Jährigen. Inzwischen wurde laut Polizei in dem Fall ein zweiter Tatverdächtiger festgenommen. Und in der Politik wurde die Debatte darüber wieder aufgenommen, was sich im und am Görlitzer Park ändern muss. RBB-Landespolitik-Reporter Jan Menzel hat den Überblick.
So wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Das ist die Ansage des regierenden Bürgermeisters Kai Wegner, CDU. Doch auch Wegner hat kein Patentrezept zur Hand, wenn es darum geht, die Kriminalität am Görlitzer Park zu bekämpfen. Schon am Wochenende hatte Polizeipräsidentin Barbara Slowik Grenzen aufgezeigt. Die Beamten seien jeden Tag mit massiven Kräften im und um den Görli herum im Einsatz. Die Polizei allein könne das Parkproblem nicht lösen. Und zumindest in diesem Punkt stimmt der innenpolitische Sprecher der Grünen, Vassili Franco, zu. Schon 2015 sei der damalige christdemokratische Innensenator Frank Henkel mit seiner Null-Toleranz-Strategie gescheitert.
Mit mehr Polizei, die ja ohnehin schon den ganzen Tag vor Ort ist, betreiben wir Symptombekämpfung. Wir müssen dafür sorgen, dass der Görli tatsächlich wieder ein Park für alle wird.
Der Görli für alle, diesen Satz würde Stefan W., Landeschef der Gewerkschaft der Polizei GdP, sofort unterstreichen. Und W. glaubt auch nicht, dass die Polizei alles richten kann, aber...
Unsere erste Forderung als GdP in Berlin wäre, dass der Bezirk vor Ort, die örtlichen Politiker sich ihrer Verantwortung bewusst werden müssen, dass Sie zuständig sind für diesen Park.
Widerspruch kommt von Vassili Franco. Der Grünen-Politiker sagt, dass Friedrichshain-Kreuzberg schon vor Jahren ein Konzept erarbeitet habe.
Seit 2016 gibt es ein Handlungskonzept für den Görlitzer Park. Davon wurden nur wenige Maßnahmen umgesetzt. Und warum? Weil das Land bisher nicht die Mittel zur Verfügung gestellt hat.
Gebraucht werde Geld für aufsuchende Sozialarbeit und für die Suchthilfe, sagt Franco, wohl wissend, dass angesichts der großen Probleme auch eher große Summen erforderlich wären. Stefan W. von der Gewerkschaft der Polizei wiederum will den Bezirk nicht aus der Verantwortung entlassen.
Wir sehen auch einen Sicherheitsdienst, den der Bezirk einstellen kann, zumindest für die Monate, wo dort gerade Menschen flanieren wollen, Kinder Spielplätze besuchen wollen.
Und einen durchgängigen Zaun, damit der Görlitzer Park nachts abgeschlossen werden kann, diesen Vorschlag von Polizeipräsidentin Slowik hält Stefan W. ebenfalls für einen Ansatz, zumindest um die Polizei zu entlasten. Doch an dieser Stelle warnt der Grüne Vassili Franco für überzogenen Erwartungen.
Klar muss auch jedem sein, der hier von Videoüberwachung oder Polizeiwachen spricht, das wird nur zu Verdrängungseffekten führen und keine nachhaltige Lösung für den Görlitzer Park und auch nicht für die Sicherheit in Berlin sein.
Innensenatorin Iris Spranger, SPD, hatte laut darüber nachgedacht, ob eine feste Polizeiwache im Görlitzer Park eine geeignete Antwort sein könnte, ähnlich wie die Wache am Cottbusser Tor. Der regierende Bürgermeister Wegner will im September zu einem Sicherheitsgipfel einladen. Spätestens dann stehen konkrete Maßnahmen auf der Tagesordnung.
Wie weiter mit dem Görlitzer Park? Aus der Redaktion Landespolitik war das Jan Menzel. Der lange befürchtete Abriss des Generalshotels in Schönefeld könnte bereits begonnen haben. Das legen neue Fotos aus dem Gebäude nahe. Das ist eigentlich denkmalgeschützt. Historiker, Denkmalpfleger, Politiker, auch hunderte interessierte Laien setzen sich dafür ein, das Haus zu erhalten. Beim Bund scheint das niemand hören zu wollen. Vielmehr wird der Abriss allem Anschein nach immer schneller vorangetrieben, je lauter die Proteste werden. Unser landespolitischer Reporter Nico Hecht zum Stand der Dinge.
Geplant war der Abrissstart am Generalshotel erst im September. Jetzt aber zeigen neue Fotos der Initiative Ostmoderne Bohrlöcher im Marmorfußboden und zerfetzte Stofftapeten. Das erschrecke ihn, sagt der kulturpolitische Sprecher von BVB Freie Wähler im Brandenburger Landtag, Matthias Stefke.
Kann man das nur so erklären, dass die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die das Gebäude ja derzeit verwaltet, Fakten in der Sommerzeit schaffen möchte, in der Sorge, nach der Sommerzeit könnten vielleicht diejenigen, die für den Erhalt eintreten, nochmal auf dem Gelände eine Aktion planen.
Für Erklärungen stünde im Moment niemand zur Verfügung, antwortet das Bundesamt auf RBB-Anfrage. Stefke und seine kulturpolitischen Sprecherkolleginnen von SPD, Grünen und Linken hatten um ein Abrissmoratorium gebeten für das Gebäude, das, so Brandenburgs Landeskonservator Thomas Drachenberg, einzigartig sei in seiner Architektursprache und in berückender Qualität.
die Innenausstattung mit Kunstschmiedearbeiten von Fritz Kühn, mit Möbeln aus Hellerau, mit Seidentapeten, mit Marmorverwendung und an der Fassade Rochlitzer Porphyr und Muschelkalk aus Langsalza. Also man hat auf eine große Qualität geachtet.
Doch beim Ministerium heiße es, das Generalshotel liege mitten im Sicherheitsbereich des Flughafens, nahe den Rollbahnen, eine Nutzung deswegen nicht möglich. So immer wieder ärgert sich die grünen Landtagsabgeordnete Sarah Damus, argumentiert der Bund.
Aufgrund eines über 10 Jahre alten Planfeststellungsbeschlusses, der einfach überhaupt nicht mehr aktuell ist, weil er nicht mehr mit den neuen Planungen in Einklang ist. Deswegen muss da jetzt diese Blockadehaltung von den Ministerien wirklich aufgegeben werden.
Zuletzt war der Plan, ein neues Regierungsterminal zu bauen, aufgegeben worden. Neu ist auch, dass die Fliegerstaffel der Bundesregierung herziehen soll. Ein Umbau wird also nötig, der das Generalshotel ja hätte beachten können, würden sogar Flughafenbauer meinen, sagt Stefke. Danach könnten Hangars und Rollwege so weit nach Süden verlagert werden, dass das Generalshotel nicht mehr im Sperrbereich des Flughafens liegt. Mittlerweile hätten sich hunderte Unterstützer, Architekten, Denkmalpfleger und Politiker für den Erhalt des Generalshotels ausgesprochen. Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, der dabei Ignoranz und Arroganz des Westens gegenüber den Erfahrungen im Osten beklagte. Auch die grüne Sarah Damus sieht diese Ost-West-Dimensionen dieser Diskussion.
Weil auch die beiden Westberliner Flughäfen, da die wichtigen Gebäude ja auch unter Denkmalschutz stehen. Und beim Ostberliner Flughafen sollten wir es deswegen eben auch erhalten.
Bleibt die Frage, ob der Abriss wirklich schon begonnen hat und so die Zeit für eine Diskussion zur Rettung des Generalshotels vielleicht sogar schon abgelaufen ist.
Unser Reporter Nico Hecht war das und wir verfolgen die Entwicklung für Sie natürlich weiter. Tempo 30 als Regelfall in geschlossenen Ortschaften wird es in Deutschland vorerst nicht geben. Das hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing mehrfach deutlich gemacht. Für die Kommunen soll es aber leichter werden, trotzdem Tempo 30-Zonen einzurichten, wo sie es für richtig halten. Einigen Gemeinden in Brandenburg ist das aber noch nicht genug. Unsere Reporterin Sabine Löbrig über den aktuellen Stand der Debatte.
Für Verkehrsplaner liegen die Vorteile von Tempo 30 in Ortschaften auf der Hand. Eckhard Heinrichs hat gerade eine Studie zum Thema erarbeitet. Vor allem bei der Verkehrssicherheit machten 20 km/h weniger enorm viel aus, sagt er.
Der Anhalteweg von einem Fahrzeug, das 50 km/h fährt, ist gut doppelt so lang wie der Anhalteweg eines Fahrzeugs mit 30 km/h. Und das heißt, es gibt weniger Unfälle und es gibt weniger schwere Unfälle, wenn man 30 fährt.
Kurz vor der Sommerpause hatte die Bundesregierung ein neues Straßenverkehrsgesetz verabschiedet, das Kommunen die Einrichtung von Tempo-30-Zonen, zum Beispiel vor Spielplätzen oder rund um Fußgängerüberwegen, erleichtert. Ein erster Schritt, sagt Jens Graf, der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg.
Mein Eindruck ist einfach, dass der gesellschaftliche Wandel mittlerweile so weit ist, dass auch ganz breit in der Gesellschaft gefordert wird, dass man hier mehr Flexibilität hat und dass die normale Geschwindigkeit in den Siedlungen eben nicht mehr 50 ist, sondern niedriger.
Vielen Kommunen reicht das aber nicht, wie beispielsweise der Stadt Teltow, die auf Antrag ihrer Fraktion Grüne Linke der Initiative Lebenswerte Städte beigetreten ist. Stadtverordneter Martin Emmendörfer.
Da es nun mal diese Initiative gibt, war das für uns Anlass, einen Antrag einzubringen, dass die Stadt Teltow dem auch beitritt, weil wir uns davon versprechen, dass dann damit auch der Druck auf die Bundesregierung erhöht wird, das Straßenverkehrsgesetz und die Straßenverkehrsordnung entsprechend zu ändern, sodass Kommunen mehr Freiheiten haben, von sich aus Tempo 30 anzuordnen.
Noch mehr Freiheiten, Tempo-30-Zonen einzurichten, das fordern einige Gemeinden in Brandenburg. Der Beitrag war von Sabine Löbrig. Jeder denkt nur an sich, was mir materiell nichts bringt, ist nicht interessant. Solche Haltungen gibt es sicher ganz oft, es gibt aber auch ganz andere. Bei den Tafeln engagieren sich Ehrenamtliche, die Menschen mit Lebensmitteln versorgen, denen es aus verschiedenen Gründen nicht so gut geht. Und bei der Tafel in Cottbus gab es nun eine Aktion, bei der sich die Kunden auch kostenlos die Haare schneiden lassen konnten. Unser Reporter Daniel Friedrich war dabei.
Wo die Menschen sonst für Lebensmittel Schlange stehen, warten am Sonntag mehr als 120 Bedürftige auf einen Haarschnitt. Unter ihnen ist auch Claudia Freitag aus Cottbus. Sie zieht alleine 6 Kinder groß Ein Friseurbesuch für die ganze Familie ist da nur äußerst selten drin.
Also ich selber gehe höchstens ein- oder zweimal im Jahr und für die Kinder eigentlich auch nur zu besonderen Anlässen, wie zum Beispiel jetzt dieses Jahr Einschulung eigentlich für die Tochter. Und sonst versucht man es halt zu Hause selbst.
Umso mehr freuen sich viele über den kostenlosen Haarschnitt. Organisiert hat die Aktion ein ehrenamtlicher Verein, der in ganz Deutschland aktiv ist und dem sich auch Friseurin Dorette Baudisch angeschlossen hat.
Es ist Tatsache für mich so ein Ding, um halt der Gesellschaft was wiederzugeben, weil ich eben auch Dinge bekommen habe, die ich gerne zurückgeben möchte.
Sie und ihre 6 Kollegen frisieren, ohne dafür bezahlt zu werden. Produkte wie Haarspray spenden die Hersteller teilweise. Dorette Baudisch findet, es könnten sich noch mehr Kollegen an der Aktion beteiligen.
Weil wir haben in Cottbus 140 Friseursalons und da muss doch mal was gehen. Das Ziel wäre, dass man wirklich eine große Gruppe hätte, 20, 30, 40 Friseure, die immer sich ein bisschen abwechseln.
Denn eine frische Frisur ist viel mehr als nur ein Haarschnitt. Sie schenkt den Menschen auch Würde und Selbstvertrauen, findet Claudia Freitag.
Also ich will jetzt hier auch nicht anfangen zu heulen. Ist was fürs Selbstwertgefühl, auf jeden Fall.
Die Aktion soll sich schon bald wiederholen. Im Oktober sollen in Cottbus erneut kostenlos die Haare geschnitten werden.
Kostenlos neue Frisuren für die Kunden der Tafel in Cottbus. Unser Reporter Daniel Friedrich war das.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.